Die besten Lieder sind die Lieder, die aus dem Leben kommen, die authentisch sind und mit deren Aussagen wir uns, wenn wir sie singen, voll identifizieren können. So ein Lied aus dem Leben ist auch dieser Klassiker, den wir jetzt gerade hier gesungen haben. Amazing Grace. John Newton, der mal ein grausamer Sklavenhändler war, hat die erste Fassung dieses Songs geschrieben am 10. Mai 1748, mitten in einem Seesturm, bei dem er fast über Bord gegangen wäre, schrie Newton zum ersten Mal in seinem Leben zu Gott. Er schrie um Rettung, er schrie um Erbarmen und erlebte die Gnade Gottes. Und nach seiner Bekehrung, da blieb er noch ein paar Jahre Sklavenhändler, tatsächlich. Allerdings behandelte er seine Sklaven viel, viel menschlicher. Doch dann erleuchtete ihn das Licht Gottes. Es erleuchtete ihn tief in seinem Herzen und ihm war klar, er kann nicht weiter diesen Job ausführen. Er wurde Pastor. Und er schloss sich William Wilberforce bei dem Kampf um die Abschaffung der Sklaverei an. Und dieser Mann hat sich immer wieder daran erinnert, aus welcher Tiefe ihn Gott emporgehoben hatte. Es klingt zu gut, um wahr zu sein. Die Gnade, sie fand auch mich. Amazing grace, it saved a wretch like me. Sie hat so einen Mistkerl, so einen erbärmlichen Kerl wie mich gerettet. Das konnte Newton von Herzen singen. Und jeder, der Gott in seinem Leben als Retter erfahren hat, der kann in diese Gnadenhymne von Herzen einstimmen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir einmal im Himmel sein werden und vielleicht auch diese Hymne wieder singen, ja, ich glaube schon, dass wir dort auch Lieder singen, die wir kennen, die wir schon hier gekannt haben, aus allen Generationen, von Heiligen und Gläubigen. Ich kann mir vorstellen, dass David in dieses Lied auch vorbehaltlos einstimmen wird. Denn auch er hatte Gottes Rettung in seinem Leben sehr oft erfahren. Für unsere Gäste, Frieda hat es ja schon erwähnt, wir sind hier dabei fortlaufend am Sonntag das Leben Davids in den Predigten zu betrachten, mit gelegentlichen Ausnahmen an den Feiertagen oder wenn Gasttrainer da sind. Und das ist jetzt heute schon die 22. Predigt über David oder aus dem Leben Davids. Man kann sie alle auf unserer Homepage auch nachhören. Aber schön langsam nähern wir uns zum Ende dieser Geschichte. David ist kein junger Mann mehr. Viele Höhen und Tiefen hat er in seinem Leben schon durchlebt. Und vor ein paar Wochen, da haben wir gesehen, wie ihm gerade dieser Aufstand, diese Revolte und dann auch der Tod seines rebellischen Sohns Absalom ziemlich zusetzte. Und dann lesen wir, vielleicht habt ihr ja auch das 21. Kapitel gelesen aus 2. Samuel. Dort lesen wir, wie so eine dreijährige Hungersnot das Land heimsuchte und dass auch die Philister, dieser uralte Erzfeind Israels, immer wieder angriff und keine Ruhe gab. Und David musste noch einmal mit seinen Truppen in die Schlacht ziehen und gegen diesen Störefried wieder ankämpfen. Dann heißt es in 1. Samuel 21, Vers 15, David aber war ermüdet. Dass er müde und erschöpft war, das kann ich mir ehrlich gesagt, nach all dem, was dieser Mann schon alles durchgemacht hatte, sehr gut vorstellen. Irgendwann mal geht einem die Kraft aus. Wenn auch wir zu viel Stress und vielleicht auch Kämpfe an allen möglichen Fronten durchleben, wenn sich das so anhäuft, dann ist es normal, dass man müde wird und auch physisch ermattet. Vielleicht fühlst du dich zurzeit gerade so ermüdet. Es ist einfach zu viel. Aber trotz dieser körperlichen Müdigkeit finde ich das so schön, wie David nicht in eine seelische Mattigkeit verfällt, sondern, und so stelle ich ihn mir vor, als älteren Mann mit Falten im Gesicht schreibt er am Ende seines Lebens ein Siegesgedicht. Und es ist ein Lied, das wir uns heute in dieser Predigt anschauen wollen. Und manche von euch haben es schon im Vorfeld gelesen. Wir finden es in 2. Samuel 22, aber auch in fast identischer Form in Psalm 18. Und Frieda, ich habe mich tatsächlich entschieden, die Version aus Psalm 18 zu nehmen heute, weil die aus 2. Samuel 22 habt ihr ja schon gelesen. Und ihr könnt dann heute einfach ein bisschen vergleichen. Es ist fast identisch. Die Überschrift über dieses Siegeslied könnte man so schreiben: Der Herr ist meine Rettung. Er ist meine Rettung. Es geht in diesem Psalm also um Errettung. 51 Verse nimmt das Lied in Anspruch. Das sind schon mal mindestens 5 Minuten von dieser Predigt. Das ist ein langer Psalm. Nimm David am Ende seines Lebens Gott lobt und ihm für seine Rettung dankt. Es ist sein Lied auf die Gnade. Amazing Grace. Und er beginnt den Psalm mit einem klaren Bekenntnis. Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Dieses Bekenntnis finden wir in 2. Samuel 22 nicht, glaube ich, wenn ich mich gut erinnere. Aber hier im Psalm 18, so beginnt er seinen Psalm, mit diesem Bekenntnis. Ein sehr starkes Bekenntnis. Wir finden es eigentlich nur an einer Stelle in dem Psalter, im Psalm 116. Und hier steht nicht das übliche hebräische Wort für lieben, sondern das hier verwendete Verb racham. Es stammt aus einer Wortfamilie, die zärtliche, tiefe Vertrautheit, emotionale Bewegung, persönliche Hingabe ausdrückt. Herzlich lieb habe ich dich, so übersetzt Luther. Das macht David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. David liebte Gott. Und Gott zu lieben, das ist wirklich das oberste Gebot, denn in ihm sind alle anderen Gebote enthalten. Und wohl dem Menschen, der in dieses Bekenntnis, ich liebe dich, Herr, einstimmen kann. Denn der gehört dann wie David zu den Erretteten, zu den Erlösten. Aber wie ist es überhaupt möglich, dass ein Sünder jemand anders als sich selbst liebt? Nun, das ist nur möglich, weil Gott uns zuerst geliebt hat, weil er unser Rufen gehört, Vers 7, sich uns zugeneigt, Vers 10, uns Rettung geschenkt hat, Vers 4. Wir lieben Gott und loben und preisen ihn, weil wir erkannt und erfahren haben, dass er unser großer Retter ist. Wenn du nicht aufrichtig sagen kannst, ich liebe dich, Herr, du bedeutest mir mehr als alles andere, denn du bist mein Erlöser, mein persönlicher Retter. Wenn du das nicht so sagen kannst, wenn du in dieses Bekenntnis nicht ehrlich einstimmen kannst, dann kann es gut sein, dass du noch keine echte, lebendige, vertraute Beziehung zu Gott hast, dass du noch gar kein echter Christ bist. Vielleicht bist du konfirmiert und getauft und was weiß ich, warst vielleicht auch Mitglied einer Kirche, auch einer Freikirche. Aber wenn du das nicht sagen kannst, Herr, ich liebe dich, dann musst du dein Leben nochmal überdenken und deine Beziehung zu Gott. Denn Christsein ist eine Liebesbeziehung, die wir durch Jesus Christus zu dem lebendigen Gott haben. Und Paulus, der formuliert das ganz radikal in 1. Korinther 16, 22, der sagt, wenn jemand den Herrn nicht liebt hat, der ist Anathema. Das heißt, er steht noch unter dem Fluch des Gerichts Gottes. David konnte von Herzen singen: Ich liebe dich, Herr. Kannst du das auch so von ganzem Herzen sagen? Und nach diesem ersten Satz, diesem großen Bekenntnis, folgt dann in diesem Lied der erste Lobpreis in den Versen 3 bis 7. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Gepriesen sei der Herr, rufe ich, und so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Der Tod hat seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Sturzbäche der Vernichtung erschreckten mich. Die Fangarme des Totenreiches griffen nach mir. Stricke des Todes drohten mich zu fesseln. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn, laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme, dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Das ist Lobpreis, meine Lieben. Wenn David in den Rückspiegel seines Lebens schaut, da kann er nicht anders als Gott für seine Errettung loben und preisen. Gott, du bist mein Retter. Als die Not am größten war, als meine Feinde versuchten, mich zu vernichten, als ich den Eindruck hatte, der Tod greift schon nach mir, so habe ich im Gebet zu dir um Hilfe gerufen und du hast mich gehört. Ich bin zu dir geflohen und du warst wie so ein Fels, eine Festung, eine Burg in sicherer Höhe, Zuflucht, Rettung für mich. Davids Feinde waren groß wie Riesen, wie Goliath, zahlreich wie das Herr von König Saul, der ihn verfolgte, und erbarmungslos wie sein rebellischer Sohn Absalom. Große Feinde, zahlreiche Feinde, erbarmungslose Feinde. In Gott fand er Halt und Sicherheit und Schutz. Und diese Anhäufung von Bildern hier, die David hier gebraucht in seinem Lied, das ist nicht nur Poesie, dichterische Gedankenfülle. Ich denke, sie zeugen auch davon, dass David wirklich von Gott durchdrungen und erfüllt war. David glaubte an Gott. Er dachte über Gott nach. Er stellte sich Gott vor. Er redete zu Gott. Er betete zu Gott. Und in seinen Augen, da deutete alles Sichtbare auf etwas unsichtbar hin, sogar sowas Profanes wie ein Fels. Ein Fels. Das ist übrigens eins der häufigsten Bilder, die David verwendet, wenn er Gott vergleicht. Wir heute, wir würden Gott nicht unbedingt mit einem Felsen in Verbindung bringen. Ein Fels ist leblose Materie, hart, grau und kalt. Gibt es etwas Niedrigeres in der Schöpfungspyramide als einen Felsen? Nun, trotzdem erkannte David in dieser extremen Unähnlichkeit eine Ähnlichkeit. Er betrachtete die Dinge, die ihn umgaben, ganz genau. Und je mehr er sah, desto mehr sah er Gott darin. Mein Gott ist wie ein Fels, er ist wie eine Burg, wie eine Burg auf sicherer Anhöhe. Er ist mein absoluter Zufluchtsort. Und diese Bilder vom Felsen, von der Burg und von der Festung, was beschreiben sie? Gottes Stärke, Macht, seine Unveränderlichkeit, Sicherheit. Die Sicherheit, die Gott denen bietet, die ihm vertrauen. Also, was tut David hier? So gut wie alles, was er über Gott kannte und benannte, wandelt er um in ein Gebet. Und ich finde das sehr genial, wie er einfach in Bildern beten kann. Er betet mit seinen Erfahrungen. Er betet mit Gottes Offenbarungen. Ich liebe dich, Herr. Ich lebe mit dir. Ich flüchte mich zu dir. Ich singe dir. Ich schreie zu dir um Hilfe. Alles, was ich erfahre, sehe, erlebe, lese, alles, was ich über Gott weiß, kann ich meinem Gott im Gebet sagen. Wie authentisch, wie echt ist dein Lobpreis, der immer Antwort ist auf das, wer Gott ist und wie du ihn erfahren hast in deinem Leben, als Retter, als Erlöser, als Hilfe, als Schutz in der größten Not. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn, laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. Die vorige, wir sind noch nicht so weit. Hier sind wir noch bei Vers 7. Wie laut muss man eigentlich mit Gott reden? Schrie David innerlich zu Gott oder wurde er damals beim Beten wirklich laut, dass er zu Gott geschrien hat? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in der damaligen Kultur man wirklich zu Gott auch laut gerufen hat. Also zumindest war das so in der Totenklage. Man weiß, dass man damals seinen Schmerz und seine Klage und seine Zweifel und seine Trauer laut rausgeschrien hat. Hat seine ganze Not vor Gott gebracht. Man schrie zu Gott. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich einmal in meiner ganzen christlichen Laufbahn wirklich geschrien hätte zu Gott. Ich habe schon manchmal innerlich laut geschrien, aber so richtig akustisch laut ist mir jetzt nicht bewusst. Und das ist uns heute auch in unserer Kultur fremd. Wir versuchen, unsere echten Gefühle meistens zu unterdrücken. Wir wollen Haltung bewahren, wollen uns nicht blamieren. Nun, vielleicht mag uns diese orientalische Art zu beten ein bisschen fremd erscheinen und wir müssen uns da auch nicht verbiegen und etwas tun, was uns gar nicht entspricht. Aber ich glaube schon, dass ein bisschen mehr Emotion auch unseren Gebeten gut tun würden. Manchmal habe ich schon den Eindruck, dass wir hier im Westen ziemlich emotionslos beten und es würde uns gut tun, einfach mal ein bisschen ehrlicher zu Gott zu reden. Wir dürfen auch im Lobpreis ehrlich zu Gott treten und ihm unsere Not sagen. Und vor ein paar Monaten hat Frieda gesagt, das Kyrie Eleison, das Herr erbarme dich, dieser Ruf aus der Not, der gehört auch zu unserem Lobpreis, genauso auch wie unsere Freude. Und wenn wir Loblieder singen, dann kann man die auch wirklich freudig singen oder auch mal dazu aufstehen. Das hat nichts mit irgendeiner falschen Lehre oder einer Gruppe von Christen zu tun, mit der wir uns nicht identifizieren wollen, wenn jemand seine Hände beim Lobpreis oder beim Gebet hebt oder aufsteht, meine Lieben. Man kann und darf auch mit seinem Körper seine Gefühle ausdrücken. David hat es getan. Und er hat zu Gott gerufen und ihn gepriesen in allen möglichen Notsituationen, wenn die Feinde ihn bedrohten und er am Ende war. Und Gott hat ihm geantwortet. Und jetzt hört mal, mit welchen Worten David Gottes Antwort in der Rückschau genau beschreibt. Ich habe die einfach unter dieses Wort aus dem Psalm gestellt. So half mir der Herr. Gott reagiert auf Davids Gebet. Hört mal genau hin, er reagiert nicht sehr westeuropäisch, nicht zurückhaltend. Und man könnte fast den Eindruck haben, wie man in den Himmel ruft, so schallt es zurück. Da ging ein Grollen und Beben durch die Erde. Erdstöße erschütterten die Fundamente. Der Berg. Sie erzitterten und erbebten, denn der Herr geriet in Zorn. Rauch quoll aus seiner Nase. Verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund. Glühende Kohlen brachen hervor. Dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab. Unter seinen Füßen waren dunkle Wolken. Er kam auf einem Cherub-Engel. Auf ihm flog er daher, schwebte herab auf Flügeln des Windes. Er machte Dunkelheit zu seiner Decke, die ihn verbarg, zu seinem Zelt, das ihn ringsum verhüllte. Und darunter legte er dichte Wolken, die schwer waren von Wasser. Strahlender Glanz umgab ihn, Wolken gingen daraus hervor, Hagel und glühende Kohlen prasselten nieder. Dann ließ der Herr den Donner am Himmel erdröhnen, er, der Höchste, ließ seine Stimme erschallen und wieder folgten Hagel und glühende Kohlen. Er schoss seine Pfeile ab und zerstreute die Feinde, seine Blitze brachten sie in Verwirrung. Da wurde der Grund der Gewässer sichtbar, die Fundamente des Erdkreises enthüllten sich. Durch dein Schelten und Drohen, Herr, durch dein zorniges Schnauben. Er streckte aus der Höhe seine Hand aus, ergriff mich und zog mich heraus aus den Wasserfluten. Er rettete mich vor der Gewalt meiner Feinde, vor derer, die mich hassten, denn sie waren mächtiger als ich. Sie stürmten auf mich los, damals als mein Unglück begann. Doch der Herr gab mir Halt und Sicherheit. Er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit, riss mich aus aller Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir hatte. So beschreibt also David in der Rückschau, wie Gott auf sein Gebet geantwortet hatte. Und wir lesen diese Worte und denken, aber hallo, David, so hat Gott dich doch nicht aus der Hand von Saul und den anderen Feinden errettet. Die Rettung, die du hier poetisch und so sprachgewandt beschreibst, wenn wir das genau untersuchen und vergleichen, dann sehen wir, dass das so ist. Das hat das Volk Gottes erlebt, als Gott es aus Ägypten mit mächtiger Hand befreite und sie am Sinai anbeteten. Das ist hier eigentlich beschrieben. Was macht also David da? Und David, er ist ein Dichter und das bedeutet, dass er Wörter einsetzt, um etwas zu erschaffen und nicht bloß, um über etwas zu reden. Und er durchlebt die Szenerie eines mitten durch geteilten Meeres und eines vom Donner geschüttelten Berges, dem Berg Sinai, in seiner Vorstellungskraft. Und er bezieht das auf seine Rettungserfahrungen mit Gott. Und er will damit sagen, so habe auch ich Gott in meiner Rettungsgeschichte erfahren. Und wenn wir heute diesen Rettungspsalm von David lesen und beten, dann können wir genauso leidenschaftlich sagen, ja, Gott machte das Unmögliche möglich. Er kam zu mir. Er hat seine mächtige Hand auch nach mir ausgestreckt und mich herausgezogen. Er hat mich herausgezogen aus dem Schlamm der Sünde und des Todes. Er zog mich heraus aus dem Verderben. In seinem Sohn, Jesus Christus, hat er mich erlöst. Tod und Teufel haben keinen Anspruch mehr auf mich, denn ich bin jetzt in Christus. Ich gehöre zu ihm und in ihm bin ich absolut sicher. Er hat mich gerettet aus meiner Nacht und Not und in den weiten Raum der Freiheit gestellt. Wenn man, so schreibt Peterson, wenn man mit dem Evangelium lebt, bleibt nichts nur Geschichte oder nur Lehre. Es ist alles gegenwärtig und verfügbar für das Leben. Probiert es aus. Er zitiert dann eigentlich wieder ein Wort Davids aus Psalm 43. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. David beschreibt also in der Rückschau, wie Gott ihm geholfen hat. Gott ist erfahrbar. Er ist erlebbar. Er hatte Gefallen an mir und hat mich errettet von allen meinen Feinden. So weit, so gut. Aber dann folgen Verse, die, wenn wir sie lesen, und ich weiß nicht, wie viele von euch haben den Text gelesen? Ja, doch einige. Ich bin richtig stolz auf euch. Na, da bin ich aber gespannt, wie es euch ging, als ihr diese Verse gelesen habt, die ehrlich gesagt auf den ersten Blick schon etwas irritieren. Und ich hoffe sehr, dass sie auch euch irritiert haben, weil dann habt ihr aufmerksam gelesen. Gerade eben hat David noch von seiner Hilflosigkeit gesprochen und er hat die Gnade Gottes, die ihn errettet hat, gepriesen. Und dann schreibt er, so handelte der Herr an mir, denn ich hatte nach seinem Willen gelebt. Weil meine Hände rein waren von aller Schuld, hat er mir Gutes vergolten. Denn ich achtete auf die Wege des Herrn und hielt mich an sie. Ich habe mich nicht von meinem Gott losgesagt. Alle seine Rechtsbestimmungen standen mir vor Augen. Seine Vorschriften habe ich nicht verworfen. Ich hielt mich mit ungeteiltem Herzen an ihn. Ich hütete mich davor, schuldig zu werden. Und dann lesen wir und sagen, na, David, das hast du wohl nicht getan, als du Bathseba zu dir holtest und Sex mit ihr hattest und nachher auch noch ihren Ehemann umgebracht hast. Was sagst du denn da? Wieso plötzlich diese Linearität hier? Wie sollen wir das verstehen? Geht ja noch weiter, Vers 25. Da belohnte der Herr mich dafür, dass ich nach seinem Willen lebte. Denn in seinen Augen waren meine Hände rein von aller Schuld. Wer dir treu ist, dem bist auch du treu. Wer sich ganz zu dir hält, dem bleibst du zugewandt. Dem, der sich rein hält von Schuld, begegnest du aufrichtig. Wer jedoch hinterhältig ist, dem stellst du dich quer, denn du rettest ein von Not gebeugtes Volk, aber Menschen mit hochmütigem Blick erniedrigst du. Einer sage, das Wort Gottes sei nicht spannend. Nun, würden diese Verse so alleine stehen, da könnte man wirklich sagen, Mann, das klingt nach Eigenlob. Oder man würde sagen, ja, was macht David hier? Sagt er jetzt, Gott hat mir Rettung geschenkt, weil ich es verdient habe? Also der Gedanke kommt schon, dass man etwas irritiert ist da. Aber eingebettet, ja, in diesen Kontext, diesen Versen am Anfang und auch am Ende dieses Psalms, die Gottes große Rettung bejubeln, können diese Verse unmöglich so interpretiert werden, als würde David sich hier in seiner Selbstgerechtigkeit beschreiben. Martin Luther hat das so erklärt, dass David hier nicht davon redet, dass er vor Gott gerecht ist, sondern vor den Menschen, die ihm nachstellen oder die irgendwelche Gerüchte über ihn in die Welt gesetzt haben. Er ist in der Sache rein, die sie ihm anlasten wollen. Sein Gewissen klagt ihn da nicht an. Und wir denken zurück in seine Geschichte und da fallen uns einige Szenen ein, auf was sich das hier bezieht. Saul versuchte ja immer wieder, diesen David zu töten. Er stellte ihm nach. Aber was hat David getan? Dort in der Höhle, Adullam, ihr erinnert euch noch? Er hat ihn immer wieder verschont. Er hat nicht Böses mit Bösem vergolten. Also, David kann eigentlich dem entgegenhalten, er habe reine Hände, er habe nie die Absicht gehabt und es auch nicht versucht, denn Saul oder die, die ihm Böses wollten, jetzt in dem Fall Saul, dass er das mit Bösem genauso erwidert hat. Nicht David hat Saul umgebracht. Eugene Peterson, er erklärt das auch gut. Hat mir sehr gut gefallen. Diese Sätze stehen also da, weil sie eine Dimension der Welt beschreiben, in der wir leben, eine moralische Welt, in der die Art, wie wir leben, Auswirkungen darauf hat, wer wir sind und umgekehrt, wer wir sind, wirkt sich auf die Art aus, wie wir leben. Es spielt eine Rolle, wie wir uns verhalten und wie wir denken. Das haben wir auch in der Geschichte von David gesehen. Gottes Gnade befreit uns nicht davon, die Regeln allgemeiner Höflichkeit zu befolgen. Das gilt immer. Oder anders gesagt, unsere Verantwortlichkeit ist auch gefragt und mit eingeschlossen in Gottes Plan. Es gibt auch noch eine andere Erklärung, und zwar diese Verse, die offensichtlich beim Lesen einen herausfordern. Es gibt auch die Erklärung, dass David gar nicht von sich selber hier redet, sondern dass er prophetisch von wem redet? Von Christus. So wie eigentlich die ganze Bibel, die ganze Schrift Christus atmet. Und viele prophetische Aussagen, auch in den Psalmen, auch in den Psalmen Davids, auf Jesus zielen und eigentlich von ihm sprechen. Und das können vielleicht auch diese Verse. Denn er, Jesus, ist der Mann, dessen Hände von aller Schuld rein waren, der immer auf Gottes Wege achtete und sich nie von Gott lossagte. Und Gott hat ihm Gutes vergolten. Er war unser Stellvertreter im Gericht und er ist unser Mittler vor Gott. Und nur durch ihn und in ihm allein sind wir gerettet und gerecht. So kann man diese Verse auch verstehen. Und dann folgt ein langer Abschnitt, in dem David im Gebet bezeugt, wie Gott ihn dafür ausgerüstet hat, die Arbeit zu tun, zu der er berufen war. Und Frieda hat hier die Verse zitiert, ja, vom gespannten Bogen, die in 2. Samuel vorkommen. Was war die Arbeit von David? Und er war zum König berufen, es war Königsarbeit und die war in der Kultur, in der er lebte, immer auch verbunden mit Kriegsarbeit. Und hier sehen wir jetzt David, wie er da die Anerkennung Gott gibt. Gott gab mir die Kraft für diesen Kampf. Du, Herr, du lässt mein Licht erstrahlen. Du, mein Gott, erleuchtest meine Finsternis. Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich liebe diesen Vers. Mit Gott kann ich Mauern überwinden, Mauern der Angst, Mauern der Verletzungen, Mauern der Sucht, Mauern des Selbstschutzes, hinter denen ich mich immer wieder verstecke. Mit Gott ist Unmögliches plötzlich möglich. Vers 31, was für ein wunderbarer Gott, vollkommen ist sein Weg, das Wort des Herrn ist rein, ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Wer ist denn Gott außer dem Herrn? Und wer könnte ein Fels sein als allein unser Gott? Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Er macht mich schnell und gewandt wie ein Hirsch. Er hilft mir, auf sicheren Höhen zu stehen. Gleichzeitig lehrt er meine Hände, Krieg zu führen. Mit meinen Armen spanne ich den Bogen aus Erz. Auch gabst du mir dein Heil als Schild zur Deckung. Deine rechte Hand verlieh mir Halt und Sicherheit. Weil du dich zu mir herabneigst, wurde ich siegreich und groß. Du hast vor mir freien Raum geschaffen und deshalb konnte ich vorwärts gehen, ohne zu Fall zu kommen. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein und ich kehrte nicht um, bis ich sie vernichtet hatte. Ich schlug sie zu Boden, sodass sie sich nicht mehr erheben konnten. Sie stürzten vor mir nieder und lagen besiegt zu meinen Füßen. Du hast mich für den Kampf ausgerüstet und stark gemacht. Meine Gegner hast du vor mir in die Knie gezwungen. Du schlugst meine Feinde in die Flucht. Alle, die mich hassten, konnte ich vernichten. Jetzt waren sie es, die um Hilfe schrien, aber es war kein Retter für sie da. Sie riefen zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht. So zermalmte ich sie und machte sie zu Staub, denn der Wind fortweht. Wie den Schmutz der Gassen habe ich sie weggefegt. Du hast mich den Krieg im eigenen Land siegreich überwinden lassen und mich zum Herrscher über Nationen gemacht. Völker, die ich zuvor nicht kannte, unterwarfen sich mir. Wenn sie nur die Nachricht von meinen Siegen hörten, erwiesen sie mir schon Gehorsam. Menschen aus anderen Ländern zeigten mir Ergebenheit. Die fremden Völker hatten alle Macht, allen Mut verlassen. Zitternd kamen sie aus ihren Festungen. Ihr habt noch den ersten Teil des Psalms hoffentlich in Erinnerung. Der berichtet von der Zeit, als David verfolgt wurde. 10 Jahre lang Wüstenzeit, immer unterwegs, irgendwo in Verstecken. Und David beschreibt, wie Gott ihn da herausgerissen hat aus diesen Situationen. Und jetzt die Siege, die jetzt hier beschrieben werden, ich kämpfe und ich überspringe Mauern und ich spanne meinen Bogen und ich gehe gegen das Heer der Feinde vor und du gibst mir die Kraft für den Kampf, das spricht jetzt von der Zeit, als er als Krieger, als König an der Spitze des Heeres auszog, mit dem Schwert in der Hand, um die Feinde besiegte, sozusagen die Kämpfe Gottes kämpfte. David lebte also und arbeitete und kämpfte als König. Das war damals die Eisenzeit. Und das war damals eine Zeit, in dem Erdteil, wo er lebte, es wirklich furchtbare Feinde gab. Die Kultur, die umliegende Kultur damals war eigentlich geprägt durch die Philister, durch die Gewalt der Philister. Wir lesen davon so in der Schrift, ja, die Philister, aber das war ein sehr gewalttätiges Volk. Und sie war geprägt durch die Promiskuität der kananitischen Völker. Sprich, durch Gewalt und Sex. Weil die kananitischen Völker, die pflegten diesen Fruchtbarkeitskult. Das waren die Lebensbedingungen, in denen David sein Leben als Mann nach dem Herzen Gottes, als König, als einer, der Gott kannte und liebte, gelebt hat. Er war umgeben von einer gottlosen, zutiefst gottlosen, dunklen Kultur. Er war umgeben von Sex und Gewalt. Nun, die gesellschaftliche Stellung zu Gewalt und Sex, Krieg und Promiskuität, die scheint sich nicht groß geändert zu haben. Auch wir heute in unserer zivilisierten, postmodernen Kultur, wir werden damit konfrontiert. Every day, jeden Tag, lesen wir es und hören wir es. Und wisst ihr, was ich daraus verstehe? Letztlich gibt es keine Lebensumstände, noch keine Kulturen, in denen das Wirken des Heiligen Geistes irgendwie ausgeschlossen ist. Und das andere ist, dass der Geist niemals außerhalb dieser Lebensumstände, egal in welcher Zeit und Kultur wir leben, auch wirkt. Gott hat einen Heilsplan. Und Gott kann jegliche Lebensumstände dazu benutzen, um sein Reich zu bauen und sich durch seine erlösten, erwählten, erretteten Menschen verherrlichen. Und so kämpfte David als gesalbter, erwählter König seine Kämpfe in einer zutiefst verdorbenen Welt und gibt Gott hier die Anerkennung für alle seine Siege. Und ich denke, wir können das auch auf uns Christen anwenden. Wir sind aus Gnade gerettet. Gott ist unser Retter, unsere Zuflucht, unsere Burg, unser Fels, so wie David das da im ersten Teil seines Siegeslieds besingt. Aber Gottes Gnade, sie befähigt uns auch, als Erretteter jetzt zu leben, zu arbeiten. Und ich sage es mal mit Paulus' Worten, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Am Anfang sehen wir David hier als hilflos den Umständen ausgesetzt, als einer, der in seiner Not zu Gott ruft, schreit und Rettung erfährt. Und jetzt am Ende des Psalms sehen wir als Gesandten, als König, der losgeht und der sich gebrauchen lässt, der arbeitet und der kämpft. Und solche Leute wollen wir auch sein, liebe Geschwister. Erlöste Königskinder, die in einer dunklen, verdorbenen, gottlosen, gewalttätigen Welt den guten Kampf des Glaubens kämpfen. indem wir das Wort Gottes, nicht irgendwelche anderen Waffen, das machen die Fundamentalisten. Aber das Wort Gottes als Schwert, als Waffe gebrauchen. Das Wort Gottes, das wie so ein zweischneidiges Schwert ist und Kraft hat. Sprich, das Wort Gottes, das Evangelium gebrauchen, um die Botschaft von Jesus, vom Leben, von der Hoffnung, von der Freude, von der Liebe weiterzusagen, vorzuleben. Kämpfe als erlöstes Königskind den guten Kampf des Glaubens durch Gottes Kraft. Das ist die Anwendung für uns heute hier. Und gib Gott die Anerkennung, weil er kämpft durch dich. Aus deiner Kraft kannst du gar nichts tun. Siegeslied endet hier mit einem Lobpreis. Wie könnte es anders sein? Auf die Gnade Gottes. Gott, deine Gnade ist groß. Der Herr lebt. Gepriesen sei mein Fels. Hoch erhoben sei der Gott meines Heils. Wer ist unser Fels? Wer ist der Gott unseres Heils? Und jetzt will ich nur noch einen Namen hören. Jesus. Jesus. Was bedeutet Jesus, ihr Lieben? Jeshua. Retter. Der Herr rettet. Auf diesem Felsen können wir bauen. Das einzige Fundament, das alles überlebt, das alles übersteht, ist Jesus. Und in ihm haben wir die rettende Gnade Gottes erfahren. Vers 48. Dieser wunderbare Gott, er ließ mich Vergeltung üben, er zwang Völker unter meine Herrschaft und rettete mich vor meinen Feinden. Du hast mich über alle erhöht, die sich gegen mich stellten, vor gewalttätigen Menschen hast du mich beschützt. Darum will ich dich preisen vor den Völkern. Herr, zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. Welch mächtige Taten vollbringt Gott zur Rettung und zum Wohl seines Königs. Wie groß ist die Gnade, amazing grace, die er seinem gesalbten König und seinen Nachkommen in Ewigkeit erweist. Das ist also Davids Hymne auf die Gnade, die am Ende seines Lebens steht. Ich möchte euch zum Schluss hier nochmal eine Hausaufgabe mitgeben. Bitte nicht gleich zumachen, nicht gleich die Schotten runterlassen. Einer denkt, was sind die Hausaufgaben? Wir sind doch nicht hier am FSG oder am IKG oder was weiß ich, in der Wilhelm Hauf. Warum jetzt Hausaufgaben? Schon wieder Hausaufgaben. Von mir aus. Nehmt es als Empfehlung. Das klingt ein bisschen freundlicher, nicht so schulmeisterisch. Es sind ja Ferien, gell? Ja, Hausaufgaben, oh, denken vielleicht die Schüler jetzt. Also, hier meine Empfehlung. Nimm dir diese Woche mal Zeit. Werd ruhig, nimm dir Zeit und wenn du zu Hause bist, nimm dir ein Blatt Papier. Und dann hol dir deinen Lieblingsstift, falls du einen Lieblingsstift hast. Aber egal, was für ein Stift. Hauptsache etwas zum Schreiben. Und halte mal Rückschau auf dein eigenes Leben. Jeder von uns hat seine eigene Biografie. Die einen eine schon etwas längere, die anderen eine noch nicht so lange. Aber jeder hat schon seine Geschichte. Und fang mal an und denk zurück. Halte Rückschau. Denk mal zurück an die Zeit, wo dir Gott zum ersten Mal begegnet ist. Wie war das damals, als du plötzlich erkennen durftest, ich bin verloren. Ich brauche einen Retter. Ich bin erlösungsbedürftig. Denk zurück an die Zeit, wo du zu ihm vielleicht geschrien hast in deiner Not. Vielleicht nicht akustisch, aber auch nur in deinem Herzen, egal. Auf jeden Fall hast du angefangen, zu Gott zu reden und du hast ihm deine Not gesagt und er hat dein Gebet erhört. Denk zurück an die Zeit, wo Gott durch sein Wort oder durch ein Erlebnis oder durch einen Menschen oder durch einen gewissen Umstand zu dir gesprochen hat und du wusstest plötzlich, das ist jetzt nicht irgendein Gedanke, das ist jetzt nicht irgendetwas, das ist jetzt Gott, der geredet hat. Denk zurück an die Zeit, wo er in dein Leben eingegriffen hat und fang an, darüber deinen eigenen persönlichen Dankespsalm zu schreiben. Das hat David getan. Und du musst kein so wortgewandter Dichter sein wie er. Und du musst auch dein Lied nicht vorsingen. Und ich kann dir schon jetzt sagen, dass dein Psalm er wird nicht den Einzug in die Bibel schaffen. Aber darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, einfach deinem persönlichen Gotteslob mal schriftlich Ausdruck zu verleihen. Halte also in der nächsten Woche Rückschau und frage dich, wo hat Gott in meinem Leben Großes getan? Und lass Jesus einfach mit diesen Zeilen wissen, dass du ihn liebst. Lass ihn wissen. Lass ihn wissen, warum du ihn liebst. Also, das ist die Empfehlung. Schreibe dein persönliches Amazing Grace Lied. Und es würde mich wirklich mega freuen, wenn manche das wirklich bis nächsten Sonntag tun. Und wir kommen wieder zusammen nächsten Sonntag und feiern das Mahl des Herrn. Und vielleicht werde ich euch fragen, wer es getan hat. Lass uns beten. Ja, wir haben dieses Siegeslied von deinem Knecht David gelesen und es auf uns wirken lassen. Und die Sprache, die ist uns an manchen Stellen vielleicht fremd. Wir kämpfen nicht mit Heeren und mit Völkern, die uns bedrohen, die uns das Leben schwer machen, die in ihrer Gottlosigkeit diesen ganzen Teil, diesen ganzen Erdteil damals dominierten. Und das kleine Volk Israel war wie so ein Lichtblick von dir erwählt, um Veränderung zu schaffen. Das ist nicht unser Kampffeld. Wir kämpfen heute gegen andere Mächte und Gewalten und Feinde in der unsichtbaren Welt. Und wir sind aber genauso umgeben von, auch heute von unserer zivilisierten Welt, die sehr gottlos ist und die dich nicht kennt und ignoriert. Und Gewalt und Sex ist auch überall hier verstreut. Und der Feind treibt sein Wesen auf seine Art, auch heute im 21. Jahrhundert. Und wir sind als deine erwählten und erlösten Königskinder mittendrin in dieser Welt. Und in diesem Sinne können wir das, was David hier schreibt, auch auf uns anwenden. Wir brauchen einen starken Retter. Und Herr, ich hoffe sehr, dass die meisten von uns hier dich als solchen wirklich zutiefst erfahren haben in ihrem Leben. Deshalb sind wir hier. Weil du dich hinuntergebeugt hast und uns herausgezogen hast aus unserer Schuld und Sünde und uns befreit hast, uns auf den Felsen gestellt hast, der du selbst bist und uns freien Raum gibst, Herr. Du hast uns erlöst, du bist unser Retter in Jesus Christus und wir loben und preisen dich dafür. Und auf ewig gilt dir unser Lob, dass wir zu Königskinder werden durften. Und Herr, wir preisen dich auch und beten dich an, dass du uns durch deinen Geist die Kraft gibst, in diesem Spannungsfeld, in den Kämpfen, in denen wir stehen, zu siegen und unsere Arbeit zu tun und festzustehen und Mauern zu überspringen und Hindernisse zu bewältigen, weil du uns die Kraft gibst. Und das haben wir auch schon erlebt in unserem Leben. Ohne dich sind wir verloren. Ohne deinen Geist sind wir nichts. Aber du hast uns beschenkt, Herr, und du verleihst uns immer wieder die Kraft, auch in diesen Kämpfen, in denen wir stehen, um den Kampf des Glaubens zu kämpfen, in deinem Sinne. Und Herr, am Schluss können wir nur in dieses Loblied einstimmen und dich preisen für deine große Gnade. Denn alles ist Gnade. Unser ganzes Leben ist Gnade. Dass wir hier sind, ist ein unverdientes Geschenk. Und ewig sei dir Dank dafür. Amen.